Aus Zen, der wahre Weg. Nummer 25. Nirvana und Annottara Samyak Sambodhi. Die Herzsutra sagt, ohne etwas Erlangbares gibt es kein Verstehen und kein Erlangen. Als nächstes heißt es, der Bodhisattva ist abhängig von Prajnaparamita und wohnt im Nirvana. Schließlich heißt es, in den drei Welten sind alle Buddhas abhängig von Prajnaparamita und erlangen Annottara Samyak Sambodhi. Setzt euch bequem hin, wenn ihr wollt. Falls jemand die Begriffe nicht kennt, Prajnaparamita ist die Vollkommenheit der Weisheit aus dem Herzsutra. Und Annottara Samyak Sambodhi ist die höchste, unübertreffbare Befreiung. Wir rezitieren jeden Tag mehrfach das Herzsutra. Und die meisten von uns haben das wahrscheinlich irgendwann mal gelernt, das mitzurezitieren. Haben dann immer noch den Text gelesen, vielleicht auch Teile davon verstanden, soweit da etwas zu verstehen ist. Aber wahrscheinlich ist den meisten nicht bewusst, was an buddhistischer Theorie dahinter steckt. Die Fassung, die wir rezitieren, das ist in Ostasien üblich, ist unglaublich kurz und kompakt. Die Sanskrit-Fassung ist viel länger. Der Text, den ich hier verwende, aus Weisheit der Lehre, entspricht aber ungefähr 1:1 unserem in der Länge. Etwas anders übersetzt, aber im Grunde genommen das Gleiche. Der edle Bodhisattva Avalokiteshvara war versunken in den tiefsten Erleuchtungsgeist der Vollkommenheit der Weisheit. Das heißt, der Bodhisattva befindet sich nicht auf der Ebene des normalen Denkens, sondern ist in einem vertieften Zustand, wo er Dinge anders sehen kann als normalerweise. Es ist interessanterweise für einen Weisheitstext, nicht Manjushri, der da oben drin sitzt, der eigentlich für Weisheit zuständig ist, sondern Avalokiteshvara, der Hörer der Schreie der Welt, der Bodhisattva mit den tausend Armen, tausend Augen. Und in Ostasien dann auch ganz gerne in einer weiblichen Form dargestellt, als Guanjin. Und wenn man die Abbildung sieht, sieht das manchmal Guanjin mit Kind 1:1 aus wie Mutter Maria von außen. Nicht zu unterscheiden. Aber letztendlich nicht an ein bestimmtes Geschlecht gebunden. Es geht um eine transpersonale Funktion von Weisheit. Er betrachtete die fünf Skandhas und sah, dass sie im Wesen leer von jeder Eigenexistenz sind. Die fünf Skandhas kennen wir: Körper, Gefühl, Wahrnehmung, Willensregung, Bewusstsein. Wozu sind die fünf Skandhas gut? Was erklären sie? Wie werden sie benutzt? Ursprünglich waren die fünf Skandhas eine Erklärung, wie meine Vorstellung von mir als einem abgetrennten Ich entsteht. Man kann also sagen, jedes Mal, wenn mir die Frage gestellt wird, wer bist du, dann beinhaltet meine Antwort irgendeines von den Skandhas. Ich sage, ich bin dieser Körper. Oder ich bin meine Willensregung, also die Sachen, die mir im Leben wichtig sind. Das bin ich, damit identifiziere ich mich. Oder mein Bewusstsein. Die ursprüngliche Theorie besagt eigentlich, wenn du genau genug hinschaust, was die Menschen für ihr Ich halten, dann findest du dieses Ich nicht als eine Einheit, sondern du findest immer nur diese fünf Skandhas, die verschieden stark involviert sind, vielleicht verschieden deutlich, aber ein Ich findest du nicht. Shakyamuni Buddha soll gesagt haben, wenn man jetzt mal glaubt, dass es diese Theorie damals schon gab, wovon ich nicht überzeugt bin, wenn ihr euch schon mit einem Skandha identifizieren wollt, dann nehmt bitte den Körper, der ist am stabilsten. Alle anderen Skandhas, unsere Gefühle, unser Bewusstsein, das, was wir wollen, das fliegt so schnell an uns vorbei, dass man das kaum wahrnehmen kann. Der Körper hat zumindest eine gewisse Stabilität. Wenn wir uns unsere Übung angucken, die wir hier machen, die ist sehr körperbasiert. Und einen Körper zu haben ist total nützlich für so etwas. Wenn man die Beschreibungen aus den Bardos hört, da spielt der Körper keine Rolle. Alles, was ich haben will, wird unmittelbar Wirklichkeit. Und ich kann es nicht bremsen. Hier, in dieser Existenzform, mit der wir jetzt gerade sind, können wir unseren Körper benutzen, um unseren Geist zu beeinflussen. Wir können über unseren Körper, unseren Atem beeinflussen. Über unseren Atem können wir unseren Geist beeinflussen. Wir können unseren Geist beruhigen. Wenn wir gerade am Durchdrehen sind, können wir sagen, mach erstmal 10 Atemzüge. Das geht im Bardo nicht. Dem Moment, wo dir dieser Gedanke kommt, bist du in dieser Höllenwelt. Also, deswegen die Empfehlung, den Körper nicht als etwas Negatives anzusehen, sondern als Hilfsmittel bei diesen Skandhas. Wir können die Körperlichkeit, die mit unserem Sein hier verbunden ist, für uns nutzen. In anderen Religionen, auch in Indien, gibt es eine Tradition der Körperverachtung. Und auch im indischen Buddhismus wird das teilweise so wahrgenommen. Der Körper wird als unrein bezeichnet. Aber in Wirklichkeit hat er alle diese Eigenschaften nicht. Er ist nur einfach auch vergänglich, wie alle Dinge. Und deswegen taugt er nicht, um die Befreiung in ihm zu suchen. Aber er ist ein gutes Werkzeug. Eine andere Interpretation der Skandhas ist eine dynamische. Das ist so ähnlich wie die Nens. Das heißt, eine Beschreibung, wie ich mir vorstelle, wie mein Ich entsteht. Das heißt, das fängt an mit Körper, Stock, Haut auf Finger, löst ein Tastgefühl aus, löst eine Wahrnehmung aus, unangenehm. Ein mich in Beziehung setzen, ich will diesem Unangenehmen entgehen und als Abschluss zusammenfassend dieses ganzen Vorgangs das Gefühl eines Ichs, meine Wahrnehmung als getrennt von diesem Stock, meine Wahrnehmung als Opfer dieses Schlags und meine Wahrnehmung davon, dass ich mich irgendwie dieser Situation entziehen muss. Das ist eine dynamische Interpretation der fünf Skandhas. Gibt es auch. Ursprünglich waren die fünf Skandhas nicht unbedingt leer, sondern sie waren ein Hilfsmittel, ein methodisches Mittel, ein Modell, um die Leerheit der Person zu beschreiben. Wie ich gerade sagte, das Ich oder die Person als solche existiert nicht, weil es nur die Skandhas gibt. Ob die Skandhas selbst jetzt aber leer sind, da herrschte, glaube ich, nicht unbedingt Einigkeit. So ähnlich wie man zum Beispiel in der griechischen Philosophie die Atomtheorie benutzt hat. Die Atome waren unzerstörbar. Kleinste Bauteile, aber unzerstörbar. Aber die Atome wurden benutzt, um zu zeigen, die Formen, die wir sehen, existieren in dieser Form nicht wirklich, sondern sie sind einfach nur aus Atomen zusammengesetzt. Also eine Tasse, in der ein Räucherstäbchen ist, hat kein Tassenwesen, sondern eigentlich sind das nur ganz viele zusammengeballte Atome. Die Atome selbst in der griechischen ursprünglichen Atomtheorie sind unvergänglich, aber die Tasse eben nicht. Die Form, die sie bilden, nicht. Also eigentlich vielleicht eine parallele geistige Entwicklung. Das heißt, das, was aus den Atomen oder aus den Skandhas gebildet wird, ist nicht wirklich letztendlich, aber das, was ihnen zugrunde liegt, ist vielleicht wirklich ursprüngliche Theorie. Die Skandhas sind nicht unbedingt leer. Die Person ist leer. Im Mahayana gibt es dann eine Weiterentwicklung und wir kommen dahin zu sagen, die fünf Skandhas sind auch leer. O Shariputra, hier gilt, Form ist Leere, Leere ist ebenso Form. Form ist nicht verschieden von Leere, Leere ist nicht verschieden von Form. Was Form ist, das ist Leere, was Leere ist, das ist Form. Das gilt ebenso für Gefühl, Wahrnehmung, Willensregung und Bewusstsein. Aus Gründen, die mir nicht klar sind, ist es durchgehend so, dass das meiner Ansicht nach immer zumindest irreführend oder inkonsistent übersetzt wird. Also die fünf Skandhas, sagte ich, Körpergefühl, Wahrnehmung, Willensregung und Bewusstsein. Was hier mit Form übersetzt wird, ist Körperrupa. Also eigentlich heißt es, Körper ist Leere. Leere ist Körper. Körper ist nicht verschieden von Leere, Leere ist nicht verschieden von Körper. Was Körper ist, das ist Leere. Was Leere ist, das ist Körper. Wenn man das versteht, dann versteht man auch, warum in unserer Übersetzung da anscheinend dann irgendwo Körper fehlt. Das wurde früher stand da in unserer Übersetzung drin.
Körpergefühl,
genau, das ging irgendwie so weiter.
Ja.
Und
dass zu der Form noch Körper kam.
Erst kam Körper.
Aber Form ist ja eben Körper, ist ja.
Ja, das steht hier immer.
Also. Irgendwann kommt diese Passage, alle Dinge in der Welt sind leer. So auch Gefühl, Wahrnehmung, Willensregung und Bewusstsein. Und weil da Körper fehlt, haben die Leute dann immer gedacht, das ist falsch. Und haben dann Körper noch dazu gekritzelt in alle Hefte. Aber das gehört so, das ist wirklich so gemeint. Denn der Teil, der dann kommt, bedeutet, das, was über Form und Leere, nämlich in Wirklichkeit Körper und Leere gesagt wird, musst du auch auf die anderen Skandhas anwenden. Also es ist, wir haben eine Kurzfassung, in Wirklichkeit müsste es jetzt weitergehen. Gefühl ist Leere. Leere ist Gefühl. Gefühl ist nicht verschieden von Leere, Leere ist nicht verschieden von Gefühl. Was Gefühl ist, ist Leere, was Leere ist, ist Gefühl. Wahrnehmung ist Leere, Leere ist ebenso Wahrnehmung. Wahrnehmung ist nicht verschieden von Leere, Leere ist nicht verschieden von Wahrnehmung. Was Wahrnehmung ist, ist Leere, was Leere ist, ist Wahrnehmung. Und so weiter. Also, wir haben eine Kurzfassung, aber eigentlich steckt das alles drin. Alle diese Skandhas sind in der Sichtweise des Mahayana selbst leer. Dadurch, dass diese Skandhas leer sind, verlieren sie ein bisschen diesen Atomcharakter, könnte man sagen. Und es wird noch klarer, dass das, was aus ihnen zusammengesetzt wird, erst recht nicht etwas Stabiles sein kann. Nicht mal die Skandhas selbst haben eine unabhängige Existenz. Ausgedehnt auf die ganze Wahrnehmungswelt, auf das ganze Sein bedeutet es, alles ist zusammengesetzt, existiert nicht aus sich selbst und hat keine feste, gleichbleibende Existenz. O Shariputra, alle Dharmas sind von Leere gezeichnet. Weder entstehen noch vergehen sie. Sie sind weder unrein noch rein. Sie sind weder vollkommen noch unvollkommen. In den alten Schulen des Buddhismus war es eben so, dass nicht nur die Skandhas, sondern auch andere Dharmas für sich, so ähnlich wie Atome, endgültige Existenz besaßen, dass sie wirklich existierten. Im Mahayana ist es eigentlich eher so, dass man sich alle Dinge vorstellt wie Reflexionen, Spiegelungen, Lichter und Schatten, die sich gegenseitig beeinflussen, wo nichts von sich aus allein existiert. Das berühmteste Bild dafür ist das Netz des Indra. Also ein großes Netz, an jedem Knoten ist ein Diamant. angebracht, da vollkommen reflektiert. Und in jedem Diamanten sieht man alle anderen Diamanten sich spiegeln. Das heißt, an jedem Knoten ist das Ganze des Seins auch aus allen anderen Knoten wiedergespiegelt. Alles ist überall sichtbar, alles wirkt überall. Und die große Koan-Frage ist dann, was passiert, wenn ich das Licht ausmache? Wenn alles nur in diesen Spiegelungen existiert, ist das Universum dann noch da oder nicht? Alle Dinge sind leer, alle Dharmas, nicht nur. Die Person ist leer, alles ist leer im Mahayana. Deshalb, O Shariputra, gibt es in der Leere keine Form, kein Gefühl, keine Wahrnehmung, kein Willensimpuls und kein Bewusstsein. Es gibt weder Auge, Ohr, Nase, Zunge, Körper noch Denken. Es gibt weder Formen, Klänge, Duft, Geschmack, Objekte der Berührung noch Vorstellung. Also in der Leerheit gibt es die Skandhas nicht, das hatten wir schon. Dann kommen Auge, Ohr, Nase, Zunge, Körper und Denken. Das sind unsere Sinnesorgane. Natürlich. Wobei, hier steht Denken. Es ist das Denkorgan. Im Buddhismus gibt es ein Denkorgan. Wo man das damals verortet hat, ob man schon gesagt hat, das könnte das Gehirn sein, weiß ich nicht. Ist aber auch irrelevant. Der entscheidende Punkt ist, im Unterschied zu unserer westlichen Sichtweise gibt es fürs Denken ein Sinnesorgan. Das Gehirn vielleicht. Also, das sind die sechs Sinnesorgane. Und die bilden zusammen mit den entsprechenden Objekten die 12 Ayatanas. Das sind Paare. Das heißt, ein Paar besteht immer aus dem Sinnesorgan und dem Sinnesobjekt. Also, es gibt weder Formen, Klänge, Duft, Geschmack, Objekte der Berührung noch Vorstellung. Die gehören also zusammen. Das Auge ist das Organ, mit dem ich Formen wahrnehme. Das Ohr für die Klänge, Nase für Duft, Zunge für Geschmack, Körper für, also Körper ist hier Tastsinn für physische Berührung und Denkorgan für Gedanken, Vorstellungen, was auch immer an Impulsen durch den Geist geht. Wofür brauchte man diese Ayatanas? Die Ayatanas zeigen erstmal wieder Abhängigkeit, Relativität. Während es für uns vollkommen klar zu sein scheint, wenn ich hier so hingucke, dann sehe ich da vorne einen Buddha. Ich sehe einen Buddha. Da ist ein Buddha, sage ich. Vollkommen klar. Kann man überhaupt nicht bestreiten. Das stimmt. Das ist die Wahrheit. Also gibt es eine absolute Wahrheit. Ich glaube über das, was ich sehe, sagen viele Menschen. Aber das ist dann auch die Wahrheit. Die 12 Ayatanas, die Einteilung in jeweils Objekt und Sinnesorgan, versucht erstmal Aufmerksamkeit dafür zu wecken, dass das keineswegs so ist, dass es reicht, dass irgendetwas da ist, damit ich es sehen kann, sondern es müssen zwei Sachen zusammenkommen. Also es muss nicht nur den Buddha geben, das ist in diesem Fall eine Form, sondern es muss auch das Auge geben. Wenn ich keine Augen habe, kann ich den Buddha nicht sehen. Es reicht sogar schon, die Augen zu schließen, um den Buddha nicht zu sehen. Das heißt, der Buddha existiert nicht vollkommen unabhängig in meinem Geist, in meiner Wahrnehmung, sondern zwei Dinge müssen zusammenkommen. Die Buddha-Form und mein Auge. Vielleicht im Rahmen von Meditationserfahrungen, vielleicht aber auch einfach nur durch tieferes Nachdenken, ist man dann noch einen Schritt weiter gegangen und hat erkannt, es ist ganz oft so, dass die Form da ist, das Sehbewusstsein da ist und wir sehen das trotzdem nicht. Also, wenn man sich anschaut, wenn man Achtsamkeit trainiert, ist das Erste, was einem auffällt, wie unachtsam man ist, wie viele Dinge man nicht sieht. Deswegen hat man aus den 12 Ayatanas dann die 18 Dhatus gemacht. Das sind dann nicht mehr Paare, sondern Tripel. Also es gibt die sichtbare Form, es gibt das Sehorgan und es muss auch noch das Sehbewusstsein geben. Nur wenn diese drei zusammenkommen, gibt es diese Wahrnehmung des Buddha. Und das ist natürlich so. Ganz oft gibt es Sinnesreize, physische, äußere Ereignisse, Geräusche oder sowas. Und wir hören sie, sind nicht taub und es kommt aber nicht an. Besonders gut zu sehen, auch wenn Menschen kommunizieren. Ganz oft hört man zwar die Worte, aber irgendwie verfangen die sich nicht im Hörbewusstsein oder schaffen den Sprung ins Denkbewusstsein nicht. Und die Hälfte wird einfach ausgeblendet. Also, die Ayatanas und die Dhatus auch wieder ein Mittel, um sich klar zu machen, was Relativität bedeutet, was gegenseitige Abhängigkeit bedeutet. Dann geht es weiter mit: Es gibt keinen Bereich des Sehens, es gibt keinen Bereich der anderen Sinnesobjekte, es gibt keinen Bereich des Denkens. Weder gibt es Unwissenheit noch Überwindung der Unwissenheit. Und dann springt es schon weiter bei uns. Weder ist da Alter und Tod, noch Überwindung von Alter und Tod. Die klugen Übersetzer haben hier einen Satz in einer Klammer eingebaut. Da steht, und das gilt auch für die anderen Glieder des Entstehens in gegenseitiger Abhängigkeit bis hin zu. Also die Glieder des Entstehens in gegenseitiger Abhängigkeit, das ist die zwölffache Kette des bedingten Entstehens. Das heißt, das Erste, es gibt weder Unwissenheit noch Überwindung der Unwissenheit, ist das erste Glied der zwölffachen Kette. Nur das Letzte ist Alter und Tod. Und dazwischen kommen noch die anderen. Also es beginnt mit Unwissenheit. Karmische Bildung steht hier, Samskaras, das sind eigentlich Willensregungen. Bewusstsein, Name und Form, das heißt die Vorstellung von einer Persönlichkeit. 6 Sinneskräfte, das sind jetzt wieder die Sinneswahrnehmung, Berührung, das ist letztlich die unmittelbare Berührung mit einem Eindruck. Empfindung ist das Reflektieren darauf. Anhaften bedeutet das Festhalten wollen. Daraus entsteht Begierde, etwas mehr haben zu wollen. Dann werden, also es entsteht etwas Neues. Und das Entstehen dieses neuen Ichs bedingt dann wieder, dass es geboren wird, altert und stirbt. In der ursprünglichen Theorie geht das über 3 verschiedene Leben. Da gehören einige Glieder der Kette in die Vergangenheit. Und die anderen ins nächste Leben. Das kann man so interpretieren, aber man kann die Kette auch sehr nützlich verwenden, um sie in diesem Leben zu erkennen, um zu verstehen, wie meine Ich-Vorstellung in diesem Leben entsteht. Auch die 12-fache Kette des bedingten Entstehens ist wieder ein Werkzeug, das versucht zu erklären, wie entsteht ein Ich. Also, im Hanya Shingyo wiederum, alle Elemente, aus denen sich die Kette zusammensetzt, sind selbst wiederum leer, haben auch keine eigene Existenz, sind auch nur Spiegelungen, Reflexionen, Echos, ein Nachhall, nichts, was für sich existiert. Dann geht es weiter. Hier gibt es kein Leiden, keine Entstehung und keine Überwindung des Leidens und auch keinen Weg zur Überwindung. Das sind natürlich die 4 edlen Wahrheiten, auch total zentral für die ursprüngliche Lehre. Wahrscheinlich dem Shakyamuni Buddha zuzurechnen, sicher aber nicht. Es gibt keine Erkenntnis, weder das Erlangen noch das Nichterlangen des Ziels. Dass die 4 edlen Wahrheiten leer sind, ist schon mal ziemlich radikal. Denn für viele Buddhisten stellen die 4 edlen Wahrheiten so eine Art Naturgesetz dar. Genauso wie die Karma-Lehre. Wenn die jetzt irgendwo erfahren, dass jemand etwas Böses tut und dafür nicht bestraft wird, dann glauben die das nicht. Also jemand, der irgendetwas Schlechtes begeht und die Folgen davon in diesem Leben nicht irgendwie verarbeitet sozusagen und dann stirbt, dann kriegt er das halt in einem Folgeleben, weil das unnachgiebige Karma-Naturgesetz das so fordert, glauben ganz viele Buddhisten. In ähnlicher Weise glauben viele Buddhisten, dass die 4 edlen Wahrheiten kein Modell, kein Werkzeug sind, sondern absolute Wahrheiten. Deswegen heißen sie edle Wahrheiten. Das ist das spirituelle Grundgesetz des Buddhismus und dagegen darf man nicht verstoßen. Aber im Hanya Shingyo wird gesagt, gibt's nicht. Das alles gibt es nicht. Keine Erkenntnis, weder das Erlangen noch das Nichterlangen. Das ist das Herz des Buddhismus. Die Geschichte des Buddha, die Religion Buddhismus und den buddhistischen Weg eigentlich begründet hat, steht und fällt eigentlich damit, dass Shakyamuni Buddha vor 2500 Jahren eine besondere Erfahrung gemacht hat, die ihn befreit hat. Endgültig. Das ist das Herz des Buddhismus. Wenn man das rausnimmt aus dem Buddhismus, bleibt nichts übrig. Gar nichts. Also absolut essentiell eigentlich. Das ist das, was Buddhismus zur Religion macht. Wenn ich nicht glaube, dass es so etwas gibt, wie das, was über den Buddha berichtet wird, dass er wirklich eine Erfahrung gemacht hat, die ihn endgültig befreit hat, dann kann ich einen buddhistischen Weg eigentlich auch nicht gehen, weil mir die Energie fehlt. Denn der Weg des Buddha verlangt die Überwindung des Ichs und die völlige Aufgabe des Ichs, ohne dafür irgendetwas anzubieten, außer dieser Erkenntnis. Also es gibt kein ewiges Leben, es gibt keinen liebevollen Gott, kommt auch nicht mit seinen Verwandten wieder zusammen nach dem Tod, wenn man richtig gelebt hat. Kein Paradies, also solche Belohnung gibt es alle nicht, im Buddhismus normalerweise. Sondern die Belohnung ist genau diese Erkenntnis, die endgültig befreit. Wenn man die entfernt, fällt der Buddhismus als Religion zusammen wie ein Kartenhaus. Und genau das tut das Hanya Shingyo hier. Diese Erkenntnis gibt es nicht. Der entspricht nichts. Das ist für einen orthodoxen Buddhisten niederschmetternd, diese Vorstellung, dass es das vielleicht gar nicht gibt. Dass er sein ganzes Leben lang einem Weg folgt, um eine Erfahrung zu machen, von der er glaubt, dass es sie gibt, aber der vielleicht gar nichts entspricht, die einfach nur leer ist. Auch nur eine Reflexion, ein Lichtspiel, wie alles andere, gibt es nicht. Also, eigentlich schockierend, beängstigend. Worauf zum Teufel soll ich mich stützen, wenn es das jetzt auch nicht mehr gibt? Das ist so ungefähr, als würdet ihr einem Christen Jesus wegnehmen und den Tod am Kreuz. Oder sagen, er war alles ungültig, war nicht Gottes Sohn. Müsst alle nochmal von vorn anfangen. Deshalb, O Shariputra, aufgrund des Nichterlangens, gestützt auf die Vollkommenheit der Weisheit, ist ein Bodhisattva frei von Verunreinigungen des Geistes. Ohne diese Verunreinigung ist er vollkommen furchtlos. Er hat den Irrtum überwunden und den Gipfel des Nirvana erreicht. Jetzt kommen wir erst zur Auflösung. Warum? Dass Hanya Shingyo alle diese Dinge als leer bezeichnet. Was ja, wie ich sagte, für einen orthodoxen Buddhisten sehr beängstigend ist. Weil das Mahayana sagt, das sind auch alles nur Anhaftungen. Wenn ihr euch an diese Dinge klammert, auch wenn ihr euch an die heilsame buddhistische Lehre klammert, wenn ihr glaubt, dass das letzte Wahrheiten sind, dann habt ihr eigentlich nur eure Anhaftung und eure Gier woanders hin projiziert. Dann habt ihr materielle Wünsche umgewandelt in spirituelle Schätze, die ihr festhalten wollt. Und diese spirituellen Schätze, diese letzten Wahrheiten, die ihr entdeckt habt, von denen glaubt ihr, dass sie euch nicht genommen werden können. Deswegen hängt ihr euch an sie und seid nicht frei. Denn was bedeutet es, an diese letzten Wahrheiten zu glauben? Es bedeutet zum Beispiel, dass ich meinen Ist-Zustand, wie es mir jetzt hier gerade geht, immer vergleichen muss mit dem, was ich mir einbilde, worin das Erwachen des Buddhas bestand. Die ganzen ikonischen Darstellungen des Buddhas sind natürlich darauf ausgelegt, dass wir uns denken, ja, friedliches Gesicht, halb lächeln, 32 Merkmale der Vollkommenheit, also gesund ist es auch noch, man sieht offensichtlich gut aus damit, so eine goldene Haut, die so ein bisschen strahlt, ist auch immer beschrieben, und vollkommen ausgeglichen, kein Problem, sitzt die ganze Zeit unbewegt da und langweilt sich auch nicht, möchte sich nicht die Beine vertreten, dem geht es einfach rundum gut. Ein Bild des Friedens. Dann gucke ich in meinen Geist und wenn ich das wirklich tue, denke ich, gibt es ein gewisses Delta. Und je länger ich das mache, je mehr ich meinen Geist trainiere, wach zu sein, desto deutlicher wird dieses Delta. Nachdem ich am Anfang gedacht habe, das wird ja immer besser werden, werde ich meinen Geist jetzt nach und nach in den Griff kriegen und irgendwann werde ich den Geist eines Buddha haben, stelle ich fest, also so zumindest wie ich mir am Anfang den Geist eines Buddha vorgestellt habe, ist das jetzt nicht geworden. Und es kommt noch hinzu, wenn ich Achtsamkeit übe, kriege ich ja immer mehr von diesem Scheiß mit. Es wird ja gar nicht besser. Sachen, die früher in meinem normalen Denken eigentlich keine Rolle gespielt hatten, sind jetzt auf einmal unangenehm, schmerzhaft, beunruhigend. Das kriegt man normalerweise nicht mit, weil wir uns normalerweise ablenken können. Wenn wir hier auf einem Session sind, können wir das nicht. Können wir uns über Winzigkeiten aufregen. Darüber, dass jemand falsch rezitiert, zu schnell, zu langsam oder irgendwie doof sitzt oder falsch atmet. Was auch immer. Im normalen Alltagsleben haben wir diese Probleme nicht. Aber hier gibt es nur diese Wahrnehmung. Deswegen wird sie sehr intensiv. Unsere Achtsamkeit, unsere Wachheit ist größer. Und diese Sachen sind für uns noch deutlicher. Und gerade wenn wir denken, es geht jetzt gut, solche Phasen haben wir zwischenzeitlich ja auch immer. Mein Geist ist jetzt gerade mal im Frieden. Ich bin im Gleichmut. Stell mir fest, das bleibt nicht so. Das ist eigentlich noch viel schlimmer, als nicht in den Gleichmut zu kommen. Viel schlimmer ist es, in den Gleichmut reinzukommen, das Gefühl zu haben, jetzt habe ich es. Jetzt bin ich auf dem richtigen Weg und da wieder rauszufallen. Vielleicht ist es irgendwann so, keine Ahnung, bei mir auf jeden Fall bisher nicht, aber vielleicht ist es irgendwann so, dass dieser Gleichmut nie mehr verschwindet, wenn das ganze Nichtwissen aufgelöst ist. Ich habe keine Ahnung, ob das so ist. Aber wenn ich davon ausgehe, dass das erst passieren muss, damit ich frei sein kann, dann werde ich ja eigentlich nie glücklich sein können. Dann werde ich mich nie vollständig fühlen können. Dann werde ich nie hier und jetzt sein können. Weil ich mit meinen Wünschen immer in einer Zukunft, in einer anderen Welt hänge, als dem, was jetzt gerade ist. Wenn ich mich mit meiner Vorstellung vergleiche, was die erleuchtete Ausgabe von mir wäre, dann wird das einfach nur bewirken, dass ich mich immer unvollständig fühle, dass ich nie zufrieden bin, dass ich nie in mir ruhe und dass ich eigentlich die ganze Zeit hin und her getrieben werde. Wenn man die ganzen vorherigen Ich-Entstehungsmodelle anguckt, sieht man, genau das ist der Antrieb. Das ist das Benzin für diese Motoren. Der Wunsch, etwas anderes zu sein, als ich jetzt bin. Das ist das, was das Rad in Bewegung setzt und das ist, was neue Ichs schafft. Neue Ichs, die geboren werden, altern, krank werden und sterben, Anhaftungen erzeugen, Leiden erzeugen. Wenn das Hanya Shingyo also alle diese buddhistischen Werkzeuge, Gesetze, Modelle, Erklärungen zurückweist, dann ist der Hintergrund dafür, dass es sagt, das führt nicht zur Freiheit, wenn du dich daran haftest. Du kannst sie benutzen als Werkzeuge, die für dich gemacht sind, aber es sind keine Naturgesetze. In dem Moment, wo du diese Dinge als aus sich heraus existierend siehst, so wie wir Naturgesetze sehen, dann baust du eine Welt auf, wo du diesen Dingen ausgeliefert bist, wo du letztlich ihr Opfer bist. Diese ganze Karma-Vorstellung bedeutet eigentlich, 50% der Zeit bin ich ein Opfer meiner Vergangenheit, das, was ich früher gemacht habe. Und 50% der Zeit bin ich damit beschäftigt, das nächste Wesen zu einem Opfer zu machen. Wo bleibt denn da die Freiheit in dieser Gesetzmäßigkeit, in dieser Zwangsläufigkeit? Das ist ein mechanistisches Weltbild. Ohne diese Verunreinigung ist er vollkommen furchtlos. Er hat den Irrtum überwunden und den Gipfel des Nirvana erreicht. Wenn ich mich wirklich darauf einlassen könnte, dass alle Dinge wirklich leer sind, dass das, was ich sehe, nicht mehr Wirklichkeit hat als eine Spiegelung, ein Echo, eine Reflexion, dann wäre es für mich gar nicht entscheidend, was da passiert. Ich würde nicht davon ausgehen, dass ich irgendetwas davon brauche, dass ich etwas erreichen muss. Denn was auch immer ich erreichen könnte, wäre auch nur eine Projektion, eine Spiegelung, ein Nachhall, ein Echo. Er hat den Irrtum überwunden und den Gipfel des Nirvana erreicht. Das Nirvana besteht nicht darin, dass man irgendwelche buddhistischen Konzepte verwirklicht, sondern dass man diese ganzen Konzepte nicht mehr braucht, dass sie wegfallen. Alle Buddhas der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft erwachten zur höchsten vollkommenen Erleuchtung. Denn sie haben sich auf die Vollkommenheit der Weisheit gestützt. Wenn wir Vollkommenheit der Weisheit hören, denken wir, kompliziertes theoretisches Zeugs, das ich noch lerne, ist noch viel komplizierter als der ursprüngliche Buddhismus. Nein, Vollkommenheit der Weisheit heißt eigentlich, lass das alles weg. Akzeptiere, dass alle diese Dinge leer sind. In dem Buch von Sung San gibt es ein schönes Beispiel dafür, eine Geschichte, die heißt Mein Dharma ist teurer. Die handelt davon, dass ein Schüler zu einem Zen-Meister geht und ihn bittet, ihn zu lehren. Und der Zen-Meister sagt, Mein Dharma ist sehr teuer. kann ich dir nicht einfach so geben. Als erstes bietet der Schüler ihm Geld an. Und er sagt, nein, 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 nein. Mein Dharma ist teurer. Kriegst du nicht. Der Schüler überlegt eine Zeit lang. Ja, tatsächlich, der Dharma ist wertvoller als so ein bisschen Kohle. Ich biete dir mein Leben an. Ich will dein Sklave sein, dein Diener. Wirst du mich lehren? Der Zen-Meister sagt, nein, nein, nein. Mein Dharma ist teurer. Okay, der Schüler erkennt also, das kann es irgendwie nicht sein. Was ist denn wertvoller? Mein Geist. Meister, ich biete euch meinen Geist. Der Meister sagt, dein Geist ist ein Kübel stinkenden Unrats. Den will ich nicht, behalte ihn. Mein Dharma ist teurer. Und der Schüler ist sehr verzweifelt und fängt an, sehr ernsthaft zu praktizieren. Lange Zeit. Und irgendwann kommt er wieder zu dem Meister. Und zeigt ihm, wie weit er praktiziert hat. Und der Meister schüttelt wieder den Kopf. Nein, 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 nein. Mein Dharma ist teurer. Und irgendwann reicht es dem Schüler. Stecke deinen Scheiß-Dharma in den Arsch! Und der Meister und der Schüler wird noch wütender. Rennt aus dem Raum. Und der Meister ruft, halt! Und der Schüler dreht sich um. Der Meister sagt, verliere meinen Dharma nicht. Das ist genau die Geschichte im Grunde genommen. Die Vermutung, die wir haben, ist immer, ich muss unglaublich viel lernen. Eigentlich besteht der Dharma darin, ihn nicht mehr zu brauchen. Das heißt, wirklich frei sein. Darum geht es im Hanya Shingyo. Das ist das, was die lernen. Stell dir dein Dharma in den Arsch. Das ist natürlich eine schräge Geschichte verglichen mit der schönen Geschichte, wie Mahakashyapa die Blume hochhebt. Und wahrscheinlich hätte sich die Zen-Tradition so auch nicht ergeben, wenn Mahakashyapa gesagt hätte, steck dir dein Dharma in den Arsch. Aber eigentlich geht es genau darum. Die Vollkommenheit der Weisheit ist das große Mantra, das Mantra großen Wissens, das unvergleichliche Mantra, das die Dualität transzendierende Mantra, das alle Leiden stillende Mantra, Wahrheit, weil ohne jeden Fehl. Durch die Vollkommenheit der Weisheit ist das Mantra verkündet worden. Es lautet Gate, Gate, Paragate, Parasangate, Bodhisvaha. Warum taucht jetzt noch dieses Mantra auf? Das ist das letzte Koan, was im Hanya Shingyo eingebaut ist, obwohl es älter ist als die Koan-Tradition. Es gibt Übersetzungsversuche. Der Übersetzungsversuch, der bei uns drin steht, ist eher schlimm. Aber auch in Asien wird das eigentlich nicht übersetzt. Man übersetzt das nicht. Also die Frage ist, das Mantra großen Wissens, was hat das mit Befreiung zu tun? Wieso verkündet dieses Mantra Befreiung? Wieso rezitieren wir dieses Sutra? Also wenn gesagt wird, es soll nichts erreicht werden, warum müssen wir dann ein Sutra rezitieren? Jeden Tag, jetzt auch noch auf Deutsch. Einmal täglich. Gate, Gate, Paragate, Parasamgate, Bodhisvaha. Warum auf Sanskrit und nicht übersetzt? Was bedeutet das? Das ist das letzte Koan, was im Hanya Shingyo weiter enthalten bleibt. Ihr müsst für euch herausfinden, was es bedeutet. wie bei allen Koans, solltet ihr es benutzen als Ausgangspunkt, nicht um eine Antwort zu kriegen, sondern um zu suchen, um euch in Suche zu verwandeln und zu versuchen, was denn wirklich das Herz der vollkommenen Weisheit ist. Soweit zum Hanya Shingyo. Vielen Dank.